Tagesspiegel.
Ihr müsst euch ja nicht wundern, wenn die Leute hinterm Tresen euch scheiße behandelt, wenn ihr sie so verachtet. Wenn ihr von diesen Leuten so eine niedrige Meinung habt, dass ihr denkt, so, das sind einfach nur Taugenichtse und tun nicht gut und die, aus denen wird ja nichts und so. Ja gut, ihr müsst euch nicht wundern, wenn die keinen Bock haben, euch zu bedienen.
Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Schönhauser Allee, wo ich heute Sven Regener treffe. Sven Regener ist durch und durch Künstler. Seit fast 40 Jahren spielt und singt er in der Folk-Rock-Band Element of Crime. Seit mehr als 20 schreibt er Bestseller rund um seinen Protagonisten, den Kreuzberger Antihelden Herr Lehmann. Wir sprechen gleich darüber, warum es vollkommen in Ordnung ist, mit 30 noch keinen Plan zu haben, warum Regener selbst seinem Rock'n'Roll-Lifestyle nicht hinterher trauert und warum scheißt der Hund drauf eine gute Haltung ist, um durchs Leben zu kommen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn gerne bei Apple Podcasts, Spotify oder einer Plattform eurer Wahl und lasst eine Bewertung da. Jetzt geht's aber erstmal los. Eine durchaus kantige Runde Berlin mit Sven Regener.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
So, ist relativ voll. Also in der Regel in drei Stationen wird es hier immer leerer. Dann können wir uns hoffentlich mit Netz hier setzen. Ja, erstmal schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Sven Regener. Sie haben sich die Schönhauser Allee als Startstation ausgesucht. Warum die Schönhauser?
Da wohne ich in der Nähe.
Und irgendeine besonderen Grund, warum es sie hierher verschlagen hat? Oder war das einfach das, was man in Berlin dann kriegen konnte, sozusagen?
Naja, ich wohne ja seit 1982 in Berlin, also seit über 40 Jahren. Aber ich bin Ende der 90er Jahre, 3 Jahre in Hamburg gewesen. Und als ich dann mit einer Frau zurückgezogen bin nach Berlin, da war es leichter, hier eine Wohnung zu bekommen, als irgendwo sonst, ehrlich gesagt. Also ich wollte natürlich innerhalb des S-Bahn-Rings wohnen. Und Kreuzberg hatte ich eigentlich im Auge oder eben Prenzlauer Berg, und das, weil die anderen Jungs von der Band auch hier wohnten. Und in Kreuzberg war es viel schwieriger, eine Wohnung zu kriegen.
Das, damals schon tatsächlich?
Ja, also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das war erstaunlich. Also weil alle schon von Prenzlauer Berg reden, aber es war relativ, war nicht so schwer, eine Wohnung zu bekommen.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Fahren Sie regelmäßig mit den Öffis? Also ist Ringbahn jetzt dann Ihre Station, wo es öfters dann,
sage ich mal? Ja, ich bin großer Fan öffentlicher Verkehrsmittel. Das finde ich gut.
Weil das ist ja tatsächlich was, wir haben ja die unterschiedlichsten Leute jetzt schon im Ringbahn-Podcast zu Gast gehabt, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, wer entweder bekannt oder besser betucht ist, fängt an, die Öffis irgendwann zu meiden und steigt auf, weiß ich nicht, Bolt oder Taxi um.
Naja, Taxi habe ich früher viel gefahren, als ich noch viel auch Alkohol getrunken habe abends und unterwegs war in Clubs und Kneipen und so. Das ist klar, zu Konzerten auch. Und das würde ich heute Abend, manchmal auch abends machen, wenn ich zu Konzerten gehe oder so. Ne? Wenn man einfach nicht weiß, wie man abends dann da wegkommt. Und einfach. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist Berlin die perfekte Stadt, was das Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln betrifft. Gibt es eigentlich nichts Besseres.
Haben Sie eine Lieblingsstrecke?
Na schon, die Ringbahn, glaube ich. Ja.
Ja, die Ringbahn. Das haben wir vorher nicht so abgesprochen, um das an
nein,
der Stelle.
Nein, muss ja auch nicht. Ist ja auch jetzt nichts Schmeichelhaftes oder so. Ist einfach nur so.
Warum? Was macht die Ringbahn?
Na, sehr schnell. Und wenn man zum Beispiel jetzt, wir haben in Lichtenberg einen Übungsraum. Wenn ich dann mit der Ringbahn nehme, bin ich in einer Viertelstunde irgendwie an der Frankfurter Allee. Und das ist cool.
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob so eine Ringbahn auch als Szenerie für ein Buch oder ein Lied herhalten könnte?
Nein, man schreibt ja keine Bücher über Bahnen oder über auch keine Lieder, sondern man schreibt ja Bücher und Lieder über Menschen. Und dann ist das möglich, dass auch die Ringbahn eine Rolle spielt. Aber das hängt dann von der Geschichte ab, die man erzählen will. Aber es gibt, wenn man sich vorher vornimmt, ich möchte ja was machen, was in der Ringbahn spielt, das wäre nicht mein Ansatz. Also ich komme ja von den Figuren her. Wenn ich eine Figur für einen Roman habe, dann fällt mir zu der was ein. Dann kann die auch mal Ringbahn fahren, aber das muss nicht. Also ich erinnere mich halt auch noch gut an die Zeit, als die Ringbahn stillgelegt war, also zur Westberliner Zeit. Ich habe am Anfang, als ich nach Berlin kam, in Schöneberg gewohnt, auf der Roten Insel.
Und da wohne ich.
Ja, genau. Und da ist ja diese S-Bahn-Station Schöneberg zum Beispiel, wo sich die kreuzen. Ne? Und da war die Ringbahnseite war auch stillgelegt und so. Und ich bin früher auch gerne dann so spazieren gegangen in diesen alten Gleisen und so, und beim Gleisdreieck und so. Es war ja alles eine total komische, verzauberte Landschaft, ne? Mit seltenen Pflanzen und überwuchert und zerfallenen oder verfallenen so Bahnbetriebsgebäuden und so. Das ist schon irre. Und vielleicht kommt daher als auch das. Also das, ich habe mich fasziniert, was super, als die Ringbahn wieder aufgemacht hat. Und die hat ja auch sowas sehr Verbindendes und zugleich auch finde ich auch interessant, wie sie die Stadt einteilt. Also man sieht auch die Architektur innerhalb des S-Bahn-Rings ist anders als außerhalb meistens. Meistens ist außerhalb schon alles ein Stockwerk tiefer, wenn man mal drauf achtet. Und die Straßen sind anders. Man merkt auch, dass da definitiv eigentlich Berlin früher vorbei war. Ich meine, früher war Berlin auch schon vorher vorbei. Also wenn man sich überlegt, dass Berlin, das wir kennen, erst 1920 existiert. Ist klar, dass die Ringbahn damals vor allem Bedeutung auch hatte, sozusagen die ganzen umliegenden Dörfer und Kleinstädte zu verbinden.
Mit reinzunehmen. Ne? Sind Sie jemand, der in der Bahn dann ein Buch liest oder aufs Handy guckt oder der aus dem Fenster guckt?
Das beides. Ich lese Bücher am Handy.
Ah, kein gedruckter Fan?
Nein, wenn man jetzt zum Beispiel sehr dicke Bücher hat, dann muss man sie immer dabei haben in der Jackentasche oder so. Das ist schwierig bei manch vielen Büchern. Und es ist auch leichter, eben schnell hervorzuholen, wenn man es eh im Handy hat.
Was ist das letzte Buch, was Sie gelesen haben?
Das lese ich immer noch. Das ist Thomas Carlyle, die französische Revolution.
Können Sie zwei, drei Takte dazu sagen für Leute wie mich, die es noch nicht kennen?
Das ist ein sehr, sehr dicker Wälzer aus dem 19. Jahrhundert. Thomas Carlyle war ein relativ reaktionärer schottischer Autor und hat halt ein sehr, 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 trotzdem sehr sprachgewaltiges und beeindruckendes Monumentalwerk über die französische Revolution geschrieben. Das hat, glaube ich, 1200 Seiten oder so. Aber es ist ein einziges, wie so ein großes Pamphlet geschrieben. Und das ist wirklich fantastisch zu lesen. Aber wie gesagt, sowas würde man in die U-Bahn mitnehmen müssen und sich eine eigene Tasche dafür nehmen.
Was macht denn für Sie ein gutes Buch aus? Ist es am Ende die Geschichte oder ist es vor allem auch die Sprache? Oder muss beides zusammen gehören?
Also die Sprache ist schon das Wichtigste. Wenn die Sprache langweilig ist, kann es die Geschichte nicht retten. Der Klang der Worte spielt ja eine viel größere Rolle, auch in der Literatur, als die meisten Leute sich bewusst sind und beeinflusst auch, wie wir die Geschichte wahrnehmen. Insofern ist es schon gut, wenn beides zusammenkommt. Aber entscheidend ist, dass ein Autor oder eine Autorin seinen eigenen Stil hat und durch die Art von Sprache, die dort geschrieben wird, auch sozusagen zusätzliche sozusagen Musik da reinträgt. Das ist halt sehr wichtig, glaube ich, in der Literatur.
Was würden Sie sagen, wie haben Sie Ihre Sprache gefunden? Haben Sie als Kind auch schon angefangen, so ganz klassisch ein kleines Gedicht ins Deutsche zu schreiben oder Tagebuch oder irgendwas? Oder wann hat bei Ihnen das Schreiben angefangen?
Ja, sicher. Aber ich glaube, ich habe das ist im Zuge dessen, dass ich diese deutschsprachigen Texte dann für Element of Crime geschrieben habe, bin ich mehr in das Thema reingekommen und auch in das Thema Sound. Und habe auch festgestellt, dass es völlig okay ist, wenn ich das in meinem eigenen Stil mache und nicht versuche, Stile andere zu kopieren. Das ist ja oft der erste Schritt, den man macht, wenn man sich das versucht zu trauen. Dass man Stile anderer Leute. Dass man sich an Dingen, die einen faszinieren, dass man sich an denen orientiert. Und erst wenn man sich davon richtig befreit, kann man eigentlich einen ganzen Roman schreiben, glaube ich. Mein erster Roman war ja Herr Lehmann. Der kam 2001 raus. Und ich habe aber 10 Jahre vorher das erste Kapitel davon schon geschrieben gehabt, als Kurzgeschichte. Genau.
Ja.
Für, das war auch veröffentlicht in der Bremer so eine Literaturzeitschrift eigentlich, die Salmox des Boden. Und ich habe immer gedacht, das könnte das erste Kapitel von einem Roman sein, weil ich die Figur interessant fand. Also, dass ich also in 10 Jahren irgendwie darüber nachdachte, dass man endlich mal Zeit finden würde. Also mit Element of Crime ein bisschen ruhiger wird und so, dass ich dann einfach mal vielleicht wirklich daraus einen Roman machen könnte, aus der Figur. Und das hat dann auch funktioniert.
Ist das eine Überwindung in dem Moment, wenn man 10 Jahre über eine Figur rumdenkt, naja, deren Geschichte dann am Ende tatsächlich zu finalisieren?
Nein, das war nur so im Hinterkopf, dass wenn ich mal einen Roman schreiben will, dann würde ich das damit versuchen, weil ich die Figur so interessant fand, dass ich dachte, sowas dauert ein Jahr oder so einen Roman zu schreiben. Also ich dachte, das würde einen nicht stören, sich ein Jahr mit dieser Figur zu beschäftigen. Die wird einem dann nicht langweilig. Das war eher so, dass man die Gelegenheit brauchte. Ich hatte dann 99
hatten wir noch eine Platte gemacht, aber dann war klar, dass 2000 nicht viel passiert mit Element of Crime. Und dann habe ich damit angefangen. Habe mir aber vorher auch extra einen Vertrag von einem Verlag besorgt über eine Agentin, weil ich Angst hatte, dass ich das zu schnell wie die Flinte ins Korn werfe, wenn da kein Druck dahinter ist. Weil natürlich bei Element of Crime gab es auch immer was zu tun. Und man kann sich auch sagen, na gut, bevor ich mich jetzt hier weiter quäle, kann ich auch ein paar Songs schreiben oder so.
Was glauben Sie, woher kommt bei Ihnen, Sie haben ja immer auch schon gesagt, so, es wäre jetzt nicht unbedingt eine Geschichte über die Ringbahn, die man schreiben würde, sondern immer über, es geht immer über den Menschen, es kommt immer vom Menschen her, der steht
ja,
zuerst.
Ja, ich habe es total abgelehnt, dass damals der Verlag wollte unbedingt, weiß ich noch, bei Herr Lehmann drunter schreiben, einen Berlin-Roman. Und ich sage, ich schreibe keine Romane über Städte, das interessiert mich nicht. Natürlich spielen Romane irgendwo und natürlich sind sie auch davon beeinflusst, wo sie spielen. Ein Roman, der in Bremen spielt, ist anders, das sieht man ja bei Neue Versöhnt, als ein Roman, der in Berlin spielt. Und auch selbst wenn es in derselben Zeit ist, das ist ja klar. Aber das ist auch vor allem abhängig von dem, was mit den Leuten passiert oder wo die gerade stehen, die da in diesem Roman vorkommen. Romane gehen über Menschen. Es gibt keine Romane über Städte. Es ist ein totaler Irrtum. Das ist eigentlich nur so ein Marketing-Ding, das ich auch ablehne.
Wobei so jemand wie Herr Lehmann, würde der im heutigen Berlin noch existieren? Weil der passt ja auch genau in diese Zeit. Oder wenn man sich heute die 20- bis 30-Jährigen anguckt,
nein, das wäre
haben
heute,
die ganz,
das wäre heute eine ganz andere Geschichte. Oder es wären einfach andere Leute. Ich schreibe ja auch keine Romane, die heute spielen. Ich sage ja nicht, dass die Zeit, in der ein Roman spielt und dass der Ort, wo ein Roman spielt, mit der Geschichte nichts zu tun haben. So ist es nicht. Die passieren nicht im luftleeren Raum. Aber der Roman ist nicht über den Ort. Und der Roman ist auch nicht über die Zeit. Weil das sind abstrakte Begriffe. Wie wollen Sie denn über eine Millionenstadt wie Berlin den einen Roman? Nein, auch Berlin-Alexanderplatz ist letztendlich ein Roman über Franz Bieberkopf und das dem, was ihm zugestößt, weil man hätte auch in den 20er Jahren am Alexanderplatz ganz andere Dinge erleben und haben auch Leute ganz andere Dinge erlebt als er. Das heißt, das Konkrete des Romans hat mit Franz Bieberkopf zu tun und nicht mit dem Alexanderplatz. Das sollte man sich einfach klar machen, weil man macht sich sonst so einfach. Wenn man in der Kunst das nicht als auch ein konkretes Ding sieht, dann fängt man an, einfach so Kategorien einzubauen. Ne? So Berlin-Romane oder ne, Romane über die jeweilige Zeitgeist-Romane. Aber das ergibt alles keinen Sinn für mich. Das wären dann ja höchstens Pappkameraden, die dann sozusagen stellvertretend für irgendwas stehen. Aber das finde ich nicht interessant.
Was würden Sie sagen, ist der Kern in dem Sinne von Herrn Lehmann, ist es das erwachsen werden am Ende? Ist es dieses Lebenskünstler-Dasein?
Nein, es ist ja kein Lebenskünstler. Es ist jemand, der schwer und hart für sein Leben arbeiten muss. Und der versucht, irgendwie einen Platz zu finden und damit okay zu sein. Und der damit in seiner eigenen Peergroup eigentlich auf Unverständnis stößt, weil alle anderen machen Kunst und so, nur er nicht. Er arbeitet einfach in der Kneipe, weil er auch gerne in der Kneipe arbeitet. Und er steht auch dazu. Also es ist ein Roman von jemandem, der sich versucht zu behaupten. Und natürlich spielt das Altern dabei auch immer eine Rolle. Wenn man älter wird, wird es schwieriger, so eine Art von prekärer Arbeitssituation durchzuhalten. Insofern, vielleicht war das auch der Grund, warum der Roman gerade zu der Zeit plötzlich so ein Riesenerfolg wurde. Weil natürlich damals gerade auch zum Beispiel das ganze Beobachten und die Diskussion über prekäre Beschäftigungsverhältnisse eine große Rolle spielten. Viele junge Leute haben das Problem, sie wussten nicht genau, wie sie sozusagen in so einen richtigen Beruf reinkommen. Es war damals sehr stark.
Das ist heute Begriff, wahrscheinlich Begriff, auch noch...
Nein, aber denn, nein, heute ist das gar nicht mehr so. Weil heute ist es viel einfacher, Jobs zu bekommen. Es gibt viel mehr, also auch werden viel mehr Leute gesucht. Anfang der 2000er Jahre war es schon so, dass es relativ viel auch Arbeitslosigkeit gab. Es gab viele Schwierigkeiten für Leute, überhaupt erstmal einen Job zu finden. Und wenn, dann waren es eben oft sehr prekäre Jobs. Es gab auch noch keinen Mindestlohn und nichts dergleichen. Das darf man nicht vergessen. Jobs ohne Sozialversicherung, solche Sachen, weil sehr viel Praktika, die die Leute dauernd machen, eins nach dem anderen. Was ich sagen will, ist, davon handelt an sich der Roman erstmal nicht. Aber einer der Gründe vielleicht, warum er damals in der Zeit so entgegenkam und so eingeschlagen ist, lag auch daran, dass das bei vielen, gerade auch bei jungen Leuten, weil wir haben ja sehr viele Taschenbücher verkauft, aber da kennt man das immer, dass eine wichtige, interessante, drängende Frage ist, wie kann man so ein Leben leben und ist das okay? Weil Frank Lehmann sagt, ja, es ist aber, ich finde es aber okay. Weil alle sagen, du kannst doch nicht ewig machen hier. Ich finde es aber okay. Trotzdem merkt er natürlich auch, dass er älter wird und dass es vielleicht auch andere Perspektiven braucht oder dass irgendwie auch einfach mal bestimmte Abschnitte im Leben abgeschlossen sind. Das ist eben alles so ein offenes Terrain und darum kann man darüber Romane schreiben. Man kann auch soziologische Studien darüber anstellen, aber das ist nicht die Aufgabe des Künstlers, sondern wir beschäftigen uns mit dem, was in diesem konkreten Typen, Frank Lehmann, vor sich geht. Wenn wir uns mit ihm identifizieren können, dann können wir ihn auch ernst nehmen, auch wenn wir uns über ihn lustig machen manchmal oder wenn der Roman ihn manchmal als komisch auch darstellt. Und wenn man das nicht kann, nur als Taugenicht sieht oder so, dann ist es eher so, dass wenn man dann lacht, das eher so ein distanziertes Lachen ist, so über den doofen anderen. Und das wäre eher so was, was ich nicht so gern hätte. Aber ich weiß, dass ich damals viel kämpfen musste. Guck mal, dass das der Kampf, den er selber in dem Roman ausficht, nämlich, dass er für seine Art zu leben einsteht und sagt, ich will aber, das ist aber mein Ding, so bin ich nun mal drauf.
Messe Nord.
Das musste ich dann so in Interviews danach auch immer bringen, weil ganz viele Journalisten kamen und sagten, das sei so ein Taugenichts, so ein Nichtstuer. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Der Mann arbeitet mehr als alle anderen. Die meisten Leute, die sowas sagten, die würden Blut kotzen, wenn sie diese Arbeit machen müssten. Ja? Und trotzdem wird das so gesehen. Das heißt, auch wie niedrig das Sozialprestige plötzlich ist, wo man mehr feststellt, ihr müsst euch ja nicht wundern, wenn die Leute hinterm Tresen euch scheiße behandelt, wenn ihr sie so verachtet. Wenn ihr von diesen Leuten so eine niedrige Meinung habt, dass ihr denkt, so, das sind einfach nur ein Taugenichts und tun nicht gut und die, aus denen wird ja nichts und so. Ja gut, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn die keinen Bock haben, euch zu bedienen oder wenn sie das merken. Und das ist das große Problem, dass solche Jobs ein schlechtes Sozialprestige haben. Ich fand das jetzt auch interessant bei dieser Corona-Geschichte. Ne? Also wie viele Leute dann also auch einfach rausgegangen sind aus dem Beruf und auch nicht mehr wiedergekommen sind. Die suchen alle händeringend jetzt Kellner und Köche und sonst was. Und diese Leute sagen, okay, was, ich bin hier für Scheiße behandelt worden. Überall woanders werden auch Leute gesucht, neuerdings. Dann gehe ich da weg. Dann mache ich das nicht mehr.
Ja. Zu Corona-Zeiten tatsächlich hier im Podcast auch eine Kneipenwirtin hier zu Gast, die vorher in einer 24-Stunden-Kneipe gearbeitet hat und für die das auch total krass war, weil quasi auf einmal diese 24-Stunden-Kneipe zum ersten Mal im Leben eigentlich stillgestanden hat und für ganz viele Leute war das mit wie so ein zweites Zuhause fast, die sie da immer empfangen hat.
Ja, also das ist interessant, dass Frank Lehmann nicht nur eben in diesem Roman um Respekt für sich und seine Art zu leben kämpfen muss, sondern dass er sogar von den Freaks, mit denen er sich umgeben hat und zu denen er gehört, sogar bei denen suspekt ist, mit seiner Art die Sache zu sehen. Und dass sich das in der Rezeption und in den Interviews über diesen Roman und so später auch sozusagen dauernd ihn verteidigen musste. Das war schon sehr interessant.
Haben Sie eine Lieblingskneipe in Berlin? Oder gibt es diese Kneipen wie Café Einfall noch?
Ja, sicher, aber ich bin da nicht mehr so engagiert. Ich bin jetzt so alt, dass ich gehe nicht mehr so viel in Kneipen. Ich vertrage auch nicht mehr so viel Alkohol und so. Das ist nicht mehr so mein Ding. Ich gehe auf Konzerten und so, da trinke ich dann auch mal was. Aber sonst bin ich jetzt nicht so ein regelmäßiger, nicht so wie in den 90er Jahren, sagen wir mal, oder auch in den Nullern teilweise. Das habe ich mir abgewöhnt. Aber das geht mit dem Alter einher, das ist normal. Ja.
Vermissen Sie das?
Nein, ich könnte es ja jederzeit tun. Warum sollte ich das vermissen? Also wenn ich das vermissen würde, dann gehe ich heute Abend in die Kneipe. Was soll der Scheiß? Also das ist nicht das Problem. Aber ich glaube, dass das einfach ganz normal ist. Wenn man jünger ist, trifft man auch seine ganzen Kumpels in der Kneipe. Und so, wenn man älter ist, sind die da eher auch nicht. Also sucht man sich andere Gelegenheiten, wo man die trifft. Ne?
Und die Gelegenheiten jetzt sind Konzerte?
Alles, was man sich vorstellen kann. Also das ist ja jetzt, ich brauche ja der Welt keine Nachhilfe in sozialem Leben zu geben. Das ist ja ganz normal. Man lädt Leute ein, man wird von ihnen eingeladen, man geht auf Partys, man geht auf Konzerte, ins Theater, keine Ahnung. Aber eben nicht mehr dieses, was wir sicher in den 80ern, 90ern ganz viel machten. Als ich noch jung war, in den 20ern und 30ern, da hat man halt ganz viel in Kneipen, halt ganz viel Alkohol getrunken. Das war halt so. Das ist auch ein Rock'n'Roll-Lifestyle irgendwie, den man aber irgendwie auch nur so und so lange durchhalten kann, weil die Physis auch irgendwann nicht mehr mitspielt.
Ich habe jetzt letztens gelesen, weil ich nochmal im Zusammenhang mit, ist es eigentlich eine Kneipe, wenn nicht geraucht und kein Alkohol getrunken wird, die einzige antialkoholische Kneipe Berlins, die, glaube ich, 2020 in Friedrichshain eröffnet hat, ist jetzt schon wieder geschlossen. Also das scheint auch nicht so richtig ein Erfolgsmodell zu sein.
Naja, das ist schon relativ klar mit diesem Rauschgedanken auch verbunden, ist ja klar. Ne? Und es gibt ja auch Kaffeehäuser und so, wo Alkohol nicht so eine Rolle spielt. Insofern, also, aber das ist irgendwie in Berlin wär viel weniger geworden. Früher war das so das Kaffeehaus und die Art, so, dass auch die Kneipen so Kaffee hießen und so, man tagsüber dahin ging, um Kaffee zu trinken, unter Leuten zu sein. Das ist weniger geworden, ist mir aufgefallen. Oder wenn das ist auf so Yoga-Cafés und so, damit kriegen sie viel anfangen. Aber diese Art von Öffentlichkeit, die so ein Kaffeehaus zum Beispiel in Wien hat, die findet man hier auf diese Weise so nicht so richtig umgesetzt. Das ist schon sehr anders dann.
Ist auch ein bisschen, in Berlin gibt es ja auch keine Fußgängerzonen, wo man sich so richtig niederlassen kann.
Ja, das hat damit nichts zu tun, glaube ich. Ich glaube nicht an Fußgängerzonen. Also Fußgängerzonen sind oft dazu da, um den Autoverkehr in den umliegenden Straßen umso schlimmer zu machen. Also das daran glaube ich nicht so. Das ist, finde ich, eher deprimierend.
Jetzt fahren Sie manchmal mit dem Auto durch die Stadt?
Ja, manchmal, aber nicht so oft. Ich fahre nicht gern Auto in Berlin. Ich fahre lieber die öffentlichen Verkehrsmittel. Ist viel besser. Ich finde auch die Straßenbahn fantastisch. Also Straßenbahn ist ein super Verkehrsmittel. Ich finde, es halt alles so eine Sache. Bis ein Kilometer geht man eigentlich zu Fuß. Dann zwischen 1 und 3 Kilometern oder 4 kann man mit dem Fahrrad fahren. Aber wenn die Verbindungen gut sind, kann man da auch schon gut Straßenbahn fahren. Und darüber hinaus dann die U-Bahn und dann die S-Bahn. Also das, so das sehe ich das. Bei der U-Bahn, vor allem auch die Hochbahn, finde ich gut. Die U-Bahn selbst ist ja auch so ein, sagen wir, so ein bisschen Auslaufmodell. Also ich glaube, die es gibt, wird es immer geben. Aber neue U-Bahn zu bauen, zum Beispiel unter der Erde, ist ja ein totaler Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, wie viel Beton da verbaut wird. Also das ist ein totaler Schwachsinn. Nur um oben den Platz für die Autos freizuhalten. Da ist eine Straßenbahn, kostet nur ein Zehntel oder so. Und ist viel effektiver. Und es ist auch viel schöner, darin zu fahren, wenn man noch was sieht und so. Es hat auch viele Leute haben ja auch klaustrophobische Probleme in der U-Bahn. Und das ist dann mit der Straßenbahn viel besser.
Glauben Sie daran, dass es irgendwann mal eine autofreie Stadt geben wird?
Das weiß ich, also keine Ahnung. Das ist, aber ich denke mal, dass das, wie das jetzt ist, hat das keine Zukunft. Also sorry mal, also das ergibt, das nimmt so viel Platz weg und ist so viel so nervig. Aber die Übergangszeit ist halt schwierig, weil man letztendlich natürlich die das alles kompensieren muss. Und auch da fehlen Leute, also Straßenbahnfahrer und jeden Geschlecht, ja, also dem fehlen einfach Leute, die bei den Öffis arbeiten auch und so. Das sind alles Sachen, die erst nach und nach, man kann nicht einfach sagen, wir bauen 20 neue Straßenbahnlinien und dann fahren da auch Straßenbahnen. Und dann sind da auch Leute hinter der Kurbel und fahren oder hinter dem Joystick, mit dem die jetzt fahren oder so, und fahren das dann durch die Gegend. Sondern das muss ja alles erstmal irgendwie passieren. Das
heißt, vielleicht gibt es ja irgendwann autonomes Fahren.
Ja, das ist ja Quatsch. Also wenn dann bei der Straßenbahn, aber das ist ja Quatsch. Also das autonome Fahren ist ja schon wieder raus. Jetzt sagen die alle, reden alle von KI und so. Also 10 Jahre lang war das ja die Sau, die durchs Dorf gejagt wurde, das autonome Auto. Ne?
Haben Sie schon mal mit KI jetzt irgendwas zu tun gehabt? Nutzen Sie das für irgendwas?
Das weiß man ja gar nicht. Im Internet gibt es das ja viel. Und das ist teilweise auch super doof.
Aber Sie nutzen jetzt nicht ChatGPT und geben da ein, weiß ich nicht.
Nein, weil es ist viel zu unsicher, ob das auch stimmt oder ob das was bringt. Und das ergibt ja keinen Sinn. Also da muss man ja so genau durchforsten, ob das überhaupt stimmt oder ob das nicht auch totaler Schwachsinn ist, der da gesagt wird und ob der Stil okay ist. Vielleicht in 100 Jahren oder in 10 Jahren oder keine Ahnung. Ich habe mit Prognosen nicht viel Ermut. Ich kann nur sagen, das finde ich auch nicht interessant. Also ich meine, das, was man autonome Fahren, ich meine, seit 10 Jahren haben wir, 10 Jahre lang haben wir gehört, autonome Fahren. Wer das nicht macht, niemand hat sich gefragt, will überhaupt jemand so ein Auto? Und wie soll das gehen? Wie soll so ein Auto soziale Entscheidungen treffen, die man ja im Straßenverkehr treffen muss? Also wenn es kein geschlossenes System ist. Im geschlossenen System gibt es ja schon seit 50 Jahren, dass Gabelstapler ohne Fahrer durch die Lagerhalle fahren, weil die haben ihre klaren Spuren. Oder man könnte ja auch Eisenbahnen ohne Fahrer machen oder so. Macht man zwar keiner, auch zu Recht nicht, wie ich finde, aber das wäre ja mal der erste Schritt. Aber nein, alle denken, das kommt beim Auto zuerst, wo es am absurdesten ist. Und das ist das Komische, dass alle dann auch voneinander abschreiben und keiner sich mal fragt, so, hä? Kann das jetzt überhaupt sein? Ein bisschen so. Ja, und wenn man dann sagt, irgendwie, warte mal, das ist doch irgendwie Schwachsinn, das will doch keiner. Also kein Mensch hat Bock, so ein Auto zu haben. Das wäre auch wahnsinnig teuer und so. Und dann sagen alle, ja, du bist fortschrittsweit und so. Aber es ist einfach, jetzt haben wir 10 Jahre rum, wo von nichts anderem geredet wurde und plötzlich redet keiner mehr davon. Kein Mensch, ich höre nichts mehr. Hört irgendjemand noch bei VW, jemand vom autonomen Auto reden?
Ich glaube, es gibt so kleinere Experimente von so autonomen, ich glaube in Berlin sogar gibt es irgendwo einen autonomen Bus, der rumfährt.
Ja, ich habe tatsächlich mal so einen irgendwo gesehen. Aber das muss dann eben tatsächlich so eine Strecke sein, die geschlossen ist. Weil sonst geht das nicht.
Genau, das ist auf einem bestimmten Gelände. Das muss eine geschlossene Strecke sein, genau.
Weil wie gesagt, sobald auch Fußgänger, Fahrradfahrer und andere Autos und so, ist ja Straßenverkehr kein technischer Prozess, sondern ein sozialer Prozess. Und an sozialen Prozessen können Computer per Definition nicht teilnehmen. Weil soziale Prozesse sind Verhandlungssache und da muss man auch mal eine Regel weiter ausdehnen und muss auch mal gegen die Regel arbeiten. Und das kann man Computern nicht erlauben. Das heißt, soziale Prozesse sind menschliche Prozesse. Und deshalb ist diese Idee zumindest sehr, sehr weit hergeholt und ziemlicher Schwachsinn. Aber war 10 Jahre lang dafür gut, sozusagen den Blätterwald zu füllen. Muss man echt mal sagen. Ich bin ja sehr für Journalismus und so. Aber wie sehr keiner derjenige sein will, der mal sagt, ey, er hat ja gar nichts an. Das finde ich schon immer erstaunlich, ja.
Ich würde noch mal, das ist jetzt ein Themencut.
Wo sind wir jetzt?
Aber wir sind jetzt gerade, glaube ich,
Bundesplatz. Ja,
Bundesplatz.
Ja.
Tief im Westen sozusagen.
Ja.
Was ich mich gefragt habe, jetzt auch so in Vorbereitung auf dieses Interview. Sie haben ja schon extrem viele Interviews auch in ihrem Leben geführt und es läuft immer so ein bisschen auch darauf hinaus, dass irgendwann das Thema 80er Jahre aufploppt. Allein dadurch, dass Herr Lehmann dort spielt, dadurch, dass auch Element of Crime letztlich da entstanden ist, da den Sound vielleicht auch her hat. Ist es eigentlich Fluch oder Segen, immer diese Zeitreisen in dieses West-Berlin der 80er Jahre?
Nee, ist ja meine eigene Entscheidung. Ich meine, ich habe halt, wie gesagt, ich komme bei den Romanen schreibe ich halt eigentlich von den Figuren her. Also, ne, was mit denen los ist. Oder ich habe eine bestimmte Figur, die inspiriert mich zu einer Geschichte. Und das hat viel mit Frank Lehmann und seinen ganzen Kumpels zu tun. Und mich interessiert auch dieses Alter zwischen 20 und 30. Weil da das Leben noch so selten in so einem seltsamen Übergangsstadium ist und so viele Entscheidungen, man das Gefühl hat, als Mensch so viele Entscheidungen zu treffen, die so große Bedeutung haben oder Bedeutung haben könnten. Und wo man das Gefühl hat, dass man vielleicht jetzt anfängt, irgendwelche Türen zuzuschlagen, die man auch nicht mehr aufkriegt später und so weiter. Das heißt, diese ganze Coming-of-Age-Geschichte finde ich sehr interessant, weil das gibt sehr guten Stoff für Romane und sagt sehr viel über die Menschen aus. Und da eben die 80er und auch 90er Jahre die Zeit sind, in der ich in diesem Alter war, fällt mir das sehr viel leichter, das zu machen. Und mit den Figuren in der Zeit zu agieren, als das heute zu machen, das käme mir fast ein bisschen übergriffig vor.
Also verbinden Sie mit der Zeit auch eine bestimmte Emotion für sich, für Ihr Berlin in den 80er Jahren?
Überlegen Sie doch mal, allein wenn Sie nur diesen einen Tag heute nehmen und sich selbst und überlegen Sie mal, wie viele verschiedene Emotionen Sie an diesem einen Tag haben. Jetzt wollen Sie wissen, dass euch ein ganzes Jahrzehnt mit einer Emotion verbindet. Das kann doch gar nicht sein. Was soll das denn für ein Leben sein? Schauen Sie, wenn ein wichtiger Mensch von Ihnen stirbt, dann haben Sie bestimmt Emotionen, da können Sie dran zurückdenken. Wenn Sie eine Band gründen in den 80er Jahren, dann können Sie sich überlegen, mit welchen Voraussetzungen, mit welchen Vorstellungen, Träumen und so habe ich das damals gemacht. Wie habe ich mir das eigentlich vorgestellt? Warum wollte ich Sänger werden? Das ist konkret. Die 80er Jahre sind überhaupt nichts.
Okay,
die gibt es gar nicht. Das ist eine völlig willkürliche Einteilung der Dinge. Das einzig Interessante in den 80er Jahren ist, dass sie komischerweise ziemlich genau gegen Ende der 80er Jahre die Mauer fiel. Deshalb kann man das in Berlin so schön vor und nach dem Mauerfall sehen. Ja? Aber ansonsten haben die so viele Gesichter, wie es Menschen gibt in dieser Stadt und wie Dinge passiert sind.
Und mit welchen Träumen sind Sie damals mit Element of Crime gestartet?
Naja, das hätte man schon sich gewünscht, dass das so kommt, wie es eigentlich gekommen ist. Also Element of Crime ist schon eine sehr glückliche Band, weil sie eigentlich den Weg genommen hat, den ich mir auch erträumt habe. Weil ich wollte eigentlich nie jetzt so super gesichtsbekannt und fernsehbekannt und so werden, aber ich wollte, dass das eine sehr erfolgreiche Band ist, weil ich diese Musik mochte, die wir da machten, weil das fand ich irgendwie toll. Und ich dachte immer, wenn uns das gefällt, dann gefällt das anderen Leuten auch. Und wir mussten diese Leute eher einzeln zusammensuchen. Wir hatten nie so den einen großen Hit oder sowas, der jetzt dauernd im Radio gespielt wurde. Aber das Ergebnis ist jetzt, dass wir, was weiß ich, irgendwie vor Tausenden von Leuten spielen, wenn wir ein Konzert spielen. Das ist doch toll. Also mehr kann man doch gar nicht wollen. Ich habe mal ein Interview mit Kurt Cobain gelesen. Er hat gesagt, ja, Nirvana war nicht nur geplant als eine Band. Wir wollten eigentlich gerne vor 2.000, 3.000 Leuten spielen. Und das wäre es einfach gewesen. Und das hätte man überall machen können auf der Welt. Und das wäre ein super Leben gewesen. Stattdessen ist das alles sozusagen im Gesicht explodiert. Und wir haben diese riesen Stadien und so. Und es ist alles plötzlich, wie wenn es einem weggenommen wird. Und das habe ich total verstanden. Weil das ist genau auch mein Traum. Mal vor 2.000, 3.000 Leuten spielen. Eigentlich wollten wir nur auch mal im Loft spielen. Ja? Im Loft am Metropol, wo 700 Leute reinpassen. Das hätte schon gereicht. So gesehen ist das eigentlich schon eine traumhaft schöne Angelegenheit, wie sich das entwickelt hat. Ne?
Ist nächstes Jahr schon dann der 40. Geburtstag seit der Bandgründung 1985?
Ja, es sind dann 40 Jahre.
Ja, genau. Doch.
Aber das ist nicht so wichtig. Wir sind nicht so Jubiläumstypen. Es gibt Bands, die feiern gerne Jubiläen. Nenne keinen Namen, es gibt jetzt hier 5 Jahre, 10 Jahre, 15, 20. Ne? Wir haben das nie gemacht, weil uns das eigentlich einfach nicht so. Ich sehe in der schieren Existenz einer solchen Band kein besonderes Verdienst. Oder so.
Schreiben Sie gerade an irgendwas?
Dann wäre es ein ungelichtes Ei, da würde ich nicht drüber sprechen. Es ist viel los im Augenblick, aber nicht so, dass ich jetzt gerade ein großes Projekt hätte oder sowas.
Und über das viel los, können Sie darüber sprechen?
Oder? Naja, dieses Jahr ist Franz Kafka 100 Jahre tot. Deshalb, ich habe eigentlich das gesamte Werk von Franz Kafka auch als Hörbücher eingesprochen bei Rufmusik Tacheles. Und da habe ich viele Lesungen. Ich habe jetzt im BE eine Lesung gehabt, ich habe im März wieder eine. Ich habe ein kleines Lesefestival Anfang März in Wien. Im Rahmenhof-Theater mache ich 4 Tage Kafka hintereinander. so Sachen. Weil ich finde es auch gut, dass man was tut für die Verbreitung dieser Literatur, weil sie ganz zauberhaft ist. Und das sind schöne Abende.
Was ist für Sie das, was Kafka ausmacht?
Ich finde es toll, es sind tolle Bücher, es lohnt sich, die zu lesen. Also auch die Geschichten natürlich, aber auch die Romanfragmente sind einfach unfassbare Gebilde. Da kann man wirklich eintauchen. Ich mag die Sprache sehr. Sie haben es, glaube ich, ja vorhin gefragt, ne? Sprache ja. Oder Geschichte. Bei ihm kommt natürlich beides zusammen, aber die Geschichten sind auch sehr, sehr rätselhaft. Aber interessant ist, wie sich die Sprache immer wieder die bestimmte Themen umkreist und wie die Sprache sich in so eine Erregung hineinsteigert und so, wie sie sowas für eine Art von Melodie und so. Sie hat, ich bin immer großer Freund dieser österreichischen Art von Prosa, weil die sowas Musikalisches hat. Also
Hermannstraße.
Was ich, Thomas Bernhard, H.C. Adman, wie sie alle heißen, Liebe und wieder Hanke Liebe und so. Das ist, und dazu gehört auf gewisse Weise auch Franz Kafka. Der hat auch diese Art von Melodie, die ich ganz toll finde.
Haben Sie, wenn Sie selber schreiben, eine Melodie im Kopf?
Bei mir spielt auch, wenn ich meine Romane schreibe, spielt der Klang der Sache eine große Rolle.
Also dieses im Kopf wie die Sätze, ein bisschen, oder?
Ja, wie, so, die Sätze, ja. Wie die Sätze gebaut sind, wie sie sich dann auch lesen, weil wir entziffern ja die Bedeutung der Sache über ihren Klang. Also wir haben ja, letztendlich ist ja die Schrift, die wir benutzen, ist eine Lautschrift. Die sozusagen Phoneme, also Laute, akustische Phänomene beschreibt. Und darüber entschließen wir uns dann auch die Bedeutung. Wir haben ja keine Bilderschrift wie im Chinesischen etwa oder im Japanischen. Das zeigt schon, also wie wichtig das offensichtlich für unsere Sprachen auch ist und was alles möglich ist. Ja.
Bei Ihnen ist es ja auch so ein bisschen das Besondere, dass Sie ganz oft auch diese kleinen Dinge beschreiben, die vielleicht im Alltag erstmal, indem man irgendwie, weiß ich nicht, rumwuselt, rumhetzt, wo man eigentlich erstmal genauer hingucken müsste.
Naja, und aber als Künstler sind wir ja sowieso einfach dem Geheimnis des Lebens auf der Spur. Die meisten Leute glauben, Kunst ist dafür, der Leute politisch weiterzubilden oder schlauer zu machen oder so. Und das lehne ich eher ab, also weil das so was Zweckgebundenes hat und weil das die Kunst eigentlich erniedrigt zu so einer Hilfstruppe für eigentlich andere Zwecke. Und ich glaube, dass die Kunst eine ganz wichtige Rolle spielt darin, erstmal überhaupt einen anderen Blick auf unser Leben und auf unsere Existenz zu bekommen. Und uns mit unserer doch eigentlich sehr seltsamen, geheimnisvollen Existenz auch zu versöhnen. Damit, dass wir eigentlich nicht damit klarkommen, wer wir sind und was aus uns wird, wo wir herkommen. Und dass sie uns einen distanzierten Blick darauf ermöglicht. Und das bedeutet, dass man natürlich, egal wovon man erzählt, einfach dadurch, dass man, gerade weil es in Anführungsstrichen alltäglich ist, und was ist es auf eine Weise, ich schreibe ja relativ realistische Romane, dass man das trotzdem mit einer Distanz sieht und plötzlich das Besondere darin erkennen kann. Das ist eigentlich sozusagen die Kernaufgabe von Kunst überhaupt. Auch jedes Bild, das jemand malt oder so. Und sei es ein abstraktes Bild, das ist ganz egal. Es gibt uns einen anderen Blick auf die Welt und die Existenz, die wir darin führen. Das ist das, wofür wir da sind.
Aber würden Sie sagen, dass Sie diesen Blick dann auch sozusagen mit ins echte Leben nehmen? Also gehen Sie auch mit diesem Blick für diese kleinen Dinge und diesen anderen Blick auf die Welt durch Berlin?
Hermannstraße, sehr gut. Ja, manchmal hat man das. Also den guten Moment, wenn man gut drauf ist und die Sache gut läuft für einen, mal so einen glücklichen Moment hat, dann sieht man das sozusagen plötzlich die Dinge mit anderen Augen. Das ist natürlich wichtig. Das hat was mit Distanz zu tun. Dass man so ein bisschen aus der konkreten Bedrängnis ein bisschen heraustritt. Und es mit anderen Augen sieht. Aber das wichtigste Vehikel dafür ist die Kunst. Die Musik am stärksten, weil sie am geheimnisvollsten ist und trotzdem so stark aufs Gefühl wirkt. Deshalb ist Musik eigentlich doch schon die Mutter aller Künste, weil wir nicht mal erklären können, warum das so ist, aber wir haben das Gefühl, dass weil es uns auf eine Weise glücklich machen kann oder generell unsere Gefühle hervorrufen kann, weil wir gar nicht wissen, warum das so ist. Das ist, finde ich, ganz faszinierend. Ja. Und das gibt uns natürlich deshalb auch diesen anderen, auch einen irgendwie abstrakten Blick aufs Leben. Und das ist sehr wichtig, glaube ich, sonst wird man irre irgendwann.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Wie ist Ihr aktueller Blick auf Berlin im Jahr 2024 sind wir schon?
Gut, hier ist die Antwort. Ich habe keinen aktuellen Blick auf Berlin 2024. Es ist nicht mal jetzt böse gemeint oder irgendwie als Verweigerung. Ich kann es einfach nicht. Es interessiert mich nicht. Berlin als Ganzes an sich, abstrakt, als großes Ganzes, interessiert mich 0, Josef. Wie wollen Sie denn das alles unter einen Hut bekommen? Man muss dann schon konkret werden. Das Generalisierende können andere besser. Ich bin sicher, dass es Leute gibt, die total smarte Antworten darauf geben können. Und ich möchte denen überhaupt nicht absprechen, dass sie auch smart sind. Aber ich tue das nicht. Ich kann das nicht. Ich will das auch nicht. Berlin heute finde ich eine spannende Stadt. Wenn sowas, so ein Satz, würde mir nicht über die Lippen kommen. Also was man dann so sagt, wenn der Tag lang ist, ne? Oder wir haben große Probleme. Ja, natürlich haben wir große Probleme. Aber seit wann hatten wir das nicht? Also das ist Entschuldigung. Ja. Und der eine hat sie mehr und der andere hat sie weniger. Also das ist, ich glaube, dass das für Politiker ist das eine wichtige Sache, dass man auch generalisieren kann, dass man auch im großen Zusammenhang denkt. Aber das ist eben genau der politische Ansatz. Als Künstler kann ich solche Antworten nicht geben, will ich jedenfalls. Nicht. So ein Künstler möchte ich nicht sein.
Gibt es denn konkrete Dinge dann in Berlin, die sozusagen Sie als Künstler beeinflussen, inspirieren?
Schauen Sie, ich bin nach Berlin gekommen vor 40 Jahren, da war ich auch schon über 20. Weil das die einzig richtig große Stadt ist, die ich kannte. Ich bin von Bremen nach Hamburg gegangen und ich fand die, das war eigentlich für mich nur Bremen mit anderen Mitteln. Ne? Also ich wollte eigentlich raus aus Bremen. Die Stadt ist ja auch, hat ja auch über 500.000 Einwohner. Wir haben ja zu klein. Ich wollte in einer richtig großen Stadt leben. Und das war Hamburg auch nicht. 3 U-Bahn-Linien, ja, der undurchsichtige Busverkehr, also ganz schlechtes öffentlichen Nahverkehr, wie ich finde. Und vor allem war es einfach eigentlich so wie Bremen, nur eben mit anderen Mitteln. Und dann habe ich gedacht, und dann habe ich sowieso eine Frau kennengelernt, die in Berlin lebte, und ich bin dann immer nach Berlin gefahren, und dann bin ich nach Berlin gekommen und hier ging es für mich richtig ab. Und das ist der ganze Punkt. Ja, als Musiker war das hier fantastisch. Und ich kann mir vorstellen, dass es heute auch so sein kann, weil es einfach so eine große Stadt ist. Das Leben in ganz großen Städten ist natürlich anders als in kleineren. Man ist anonymer und niemand interessiert sich für einen. Wenn Sie sowas wie dies hier in der Bremer Straßenbahn machen würden, würde das sich ganz anders darstellen. Wir haben mal mit Elke Heidenreich in der Bremer Straßenbahn gefahren. Sie glauben nicht, was da los war.
Ja, weil alle kamen und mitreden
wollten. Ja, natürlich. Und nein, nicht mitreden wollten. Die waren schon nett, aber die wollten einfach alle die Hand schütteln und so. Das würde man in Berlin nicht machen. Und das ist halt anderes, anonymeres Leben. Und das hat Vor- und Nachteile. Das ist nichts, was man einfach nur verherrlichen kann, sondern es ist auch schwierig. Aber ich wollte immer in einer großen Stadt leben, wo viele Leute auf der Straße sind, wo alle irgendwie schnell durch die Gegend gehen. Also einfach diese Art von Großstadt-Scheiß wollte ich einfach haben. Und das habe ich auch bekommen.
Wobei wahrscheinlich, wenn man über kreativen Freiräume spricht, die es hier ja in den 80er Jahren, das war ja so der kreative Urknall, da war alles irgendwie möglich. Das wird ja in dieser Stadt schon auch aufgrund allein wirklich von physischen Räumen, die es weniger gibt, aber auch von finanziellen Sachen. In den 80ern konnte man im Zweifel sich mit vielen Sachen durchschlagen und hat trotzdem noch irgendwie eine Altbauwohnung irgendwo gefunden. Diese Räume werden ja begrenzter,
ja,
oder?
Ja, das für junge Leute ist sehr schwer, nach Berlin überhaupt zu kommen wegen Wohnungen. Ne? Das ist ein Riesenproblem. Das macht auch den einschneidenden Unterschied. Also hier was zu wohnen. Es ist nicht so, dass es in den 80er Jahren super leicht gewesen wäre. So kam es ja auch zu diesem ganzen Häuserkampf und diesen Besetzungen. Ich muss dazu sagen, ich glaube, kreativ sein kann man immer. Man braucht nicht unbedingt sozusagen diese Räume. Also Kreativität passiert im Kopf. Nicht irgendwie in Räumen. Und deshalb ist das die jungen Leute, die hier zugange sind. Es gibt sehr, sehr viel Musik, sehr, sehr viel Kunst in Berlin, auch von Leuten, die neu dabei sind und so. Und die haben kein Kreativitätsproblem. Aber es ist nicht leicht. Aber es war auch nicht leicht, mit ein paar Mark 50 in den 80er Jahren kurz vorm Verhungern irgendwie sich durchzuschlagen in der Stadt, wo man gucken musste, dass man die Briketts kriegt für diesen scheiß Kohleofen, der nicht richtig warm wird. Und es sind immer 10, 15, 20 Grad minus draußen im Winter. Das war auch nicht leicht. Es ist nicht so, dass nicht viele Leute auch irre geworden sind und auch wieder weggezogen sind, weil ihnen das zu hart war. Also ich sage nicht, dass das diese Probleme nicht gibt. Ich denke nur, diese Probleme gibt es immer. Und Kreativität hat nichts damit zu tun, dass es einem leicht gemacht wird. Sondern hat was damit zu tun, entweder ist man kreativ oder nicht. Gleichzeitig, heute zum Beispiel können Sie auch einfach Übungsräume irgendwo anmieten, auch stundenweise. Das konnte man damals zum Beispiel nicht, man musste was finden. Aber es gab natürlich sehr viele Keller und so, die sehr nach Schimmel rochen, aber wo man dann irgendwie Musik gemacht hat und so. Aber die Explosion zum Beispiel, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre der Kreativität in Berlin, hat ja nicht unbedingt was mit diesen Äußerlichkeiten zu tun, denn das hörte 85 alles auf und da waren die Äußerlichkeiten immer noch da.
Also wenn Sie sagen, jeder kann immer kreativ sein.
Ja, wenn man will, kann man das. Ich kann dann nicht sagen, ich kann nicht kreativ sein, weil ich keinen Übungsraum finde. Also Entschuldigung mal. Also ich kann nicht sagen, ich kann keinen Song schreiben, weil ich keinen Übungsraum finde.
Aber am Ende muss man sich Kreativität auch leisten können. Ich glaube, Bertolt Brecht hatte doch mal gesagt, Kreativität ist der Luxus, den sich der Mensch leisten muss oder so ähnlich.
Damit kann ich nichts anfangen. Man muss auch nicht kreativ sein. Aber wenn man sagt, ich möchte gerne Bilder malen, dann kann man Bilder malen. Dazu muss man nicht, braucht man keine Hilfe vom Staat. Und dann muss, das Einzige, wo Sie Hilfe vom Staat brauchen, ist beim Filme machen. Und selbst das können Sie mit dem Handy alleine machen, zur Not. Das machen auch Leute. Es gibt ohne Ende Freaks, die ganz tolle Sachen machen in dieser Stadt. Und die sich auch nicht beschweren, sagen, ich brauche jetzt aber Kohle vom Staat oder so. Natürlich ändert sich auch in der Musik ein bisschen was, dadurch, dass die Plattenfirmen, vor allem die kleinen Plattenfirmen als Akteure ausfallen. Das macht einen Haufen, einen großen Unterschied aus für junge Musiker zum Beispiel. Und es kann auch, ist auch nicht schlecht, wenn was ich, ein Musikboard oder so, das auch teilweise versucht zu kompensieren mit kleineren Geldbeträgen. Aber das ist natürlich kein Dauerzustand, sondern letztendlich ist es so, ich kann nicht sagen, ich brauche Geld vom Staat, um einen Song zu schreiben. Um einen Song zu schreiben, braucht es nichts. Brauche ich nur eine Gitarre oder so. Und dann kann ich einen Song schreiben. Das mehr muss man nicht haben. Es gibt auch einfach Zeiten, dass Kunst mehr im Fokus, die Leute achten mehr auf Kunst, auf Musik oder so Sachen. Und es ist eine lebendigere Geschichte. Hier zum Beispiel gibt es Übungsräume. Ja. Das ist eine ganz interessante Gegend. Das ist jetzt hier Lichtenberg. Da ist Lichtenberg, das Friedrichshain. Da ist, das ist ein total tolles Areal. Das ist ein vergessenes Areal zwischen drei Eisenbahnstrecken. Da sind nur Autowerkstätten, die krumme Geschäfte machen. Und es gibt da eben so viele Gewerbegebäude. Das war früher, glaube ich, waren früher mal Bahngebäude. Das soll ja alles weg, auch wegen, weil ja man hier die Autobahn verlängern will. Hier soll ja das Autobahnkreuz sein. Dann.
Die A100.
Ja, das ist eigentlich totaler Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Das ist wirklich der gruselige Geist der 70er Jahre. Am Oranienplatz sollte ja früher auch ein Autobahnkreuz sein, in Kreuzberg.
Ah, das wusste ich gar nicht. Das war dann vor meiner
Zeit. Das war die Westtangente. Man wollte, das war ja einer der Gründe, warum auch so viel Leerstand in Kreuzberg. Weil es sollte alles abgerissen werden, dann sollte die Autobahn durchgehauen werden. Und dann sollte am Oranienplatz sollte das Autobahnkreuz sein.
Aber ja, auch das aber hat das sich offensichtlich nicht durchgesetzt.
Ja, ich meine, stellen Sie sich das mal vor. Aber das hier wird, ist auch nicht schöner, was hier geplant wird. Ganz ehrlich, das ist schon gruselig. Ja. Verkehrspolitik aus der Steinzeit, ja.
Sie haben ja von so sinngemäß gesagt, Kunst ist vor allem da auch, um so ein bisschen das Leben vielleicht zu erklären und nicht um beispielsweise politisch zu sein. Wenn ich richtig geguckt habe, ist Element of Crime, glaube ich.
Nicht irgendwie das Leben zu erklären.
Dem
Geheimnis ja, des Lebens zu beschäftigen und uns und mit unserer Existenz auch bis zum gewissen Grad zu versöhnen durch einen Blick von außen, den wir darauf wahrnehmen können. Das ist was anderes. Das ist keine Erklärung, weil das kann man nicht erklären. Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären, aber man kann sie umkreisen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, für die Kunst da. Also man kann versuchen, sich mit dieser Unwissenheit und dieser Unsicherheit abzufinden oder zumindest klarzukommen. Dasselbe betrifft auch Spiele, also Spiel oder Sport oder Humor. Dinge alle, die dafür da sind, sozusagen überhaupt mit dem, wie man lebt, klarzukommen. Und Kunst spielt dabei eine große Rolle.
Kommen Sie durch die Kunst besser mit dem Leben klar?
Ja, sicher.
Haben Sie mal drüber nachgedacht, wo Ihr Leben gelandet wäre ohne Kunst?
Naja, ein Leben ohne Kunst gibt es ja fast nicht. Also selbst der stumpfeste Mitmensch ist ja irgendwie, also ich gucke Fernsehen und nimmt es letztendlich immer auch Kunst wahr. Kunst ist ja nicht überall. Ja? Die Frage, die meinen wahrscheinlich eher,
wenn Sie nicht
selber,
Künstler geworden
ja,
wären.
Gut, das wäre anders dann. Aber das ist auch okay. Man kann ja auch Bücher lesen. Man muss sich ja nicht unbedingt selber schreiben.
Gab es einen Plan B, wenn das jetzt mit der Musiker- und Schriftstellerkarriere nicht geklappt hätte?
Naja, das war jetzt auch nicht so als Karriere geplant, aber ich habe es einfach nur gemacht, weil es gut ging und weil es immer weiterging, weil es dann irgendwie auch gelaufen ist. Ne? Also, dass Herr Lehmann so ein Erfolg wurde, konnte ich auch keine ahnen, ganz ehrlich mal. Die Geschichte über einen Typen, der in der Kneipe arbeitet und am Ende geht sein Freund ins Irrenhaus, das ist ja auch nicht gerade jetzt, wie soll ich sagen, an und für sich Bestsellerstoff. Das war einfach eine glückliche Fügung, glaube ich.
Aber hätten Sie eine Idee, was Sie sonst gemacht hätten?
Ich kann immer irgendwo arbeiten. Ich habe früher als die ersten Jahre von Element of Crime nebenbei als Tippser gearbeitet. bei der zweiten Hand, wenn Sie das noch kennen. Die waren gegenüber vom Tagesspiegel an der Potsdamer Straße.
Ah, das war ein Zeitung
für private Kleinanzeigen. Da habe ich viel getippt. Und im Wissenschaftszentrum Berlin, davor habe ich auch viel getippt. Forschungsberichte und so.
Dann hätten Sie einfach weiter getippt.
Nein, aber es gibt so viele Möglichkeiten, sein Geld zu verdienen. Auch den Kindern immer. So. Das Leben ist so lang und man kann auch später noch mal irgendwas lernen, wenn man das will. Oder eine Lehre machen oder eine Ausbildung oder ein Studium. Man muss nicht mit 30 sich schon sicher sein, wo es lang geht oder so. Wenn man das ist, schön, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Man muss sich da nicht so unter Druck setzen. Das ist eigentlich auch, glaube ich, das Ding, worum es um Herrn Lehmann geht. Klar, er wird 30, aber deshalb ist er doch nicht verpflichtet, jetzt schon die Erklärung abzugeben, wie er mit 60 leben wird. Darum kreist der Roman eigentlich viel. Und das ist auch einer der Gründe für seinen Erfolg, dass er diese etwas unkonventionelle Antwort darauf hat, nämlich was soll's, scheiß der Hund drauf. Das ist ja sozusagen der Herr Lehmann-Ansatz dabei. Und das, glaube ich, haben viele Leute auch als Erleichterung empfunden.
Ja. Ist das scheiß der Hund drauf auch Ihr Ansatz?
Ja, durchaus. Es ist natürlich verlockend, wenn man, das Leben ist schwierig und es ist lang und es ist auch in der Gesellschaft nicht einfach. Ja, als Einzelner sich in der Gesellschaft durchzusetzen, seinen Platz zu finden, davon handeln meine Romane auch sehr viel. Aber es ist eben wichtig, dass man sich auch darüber im Klaren ist, wollen Sie sich setzen? Okay. Dass man nicht glaubt, dass man könnte einfach sich so Regeln aufstellen und wenn man nur diese Regeln einhält, dann funktioniert das schon. Es gibt eigentlich keine Regeln fürs Leben. Und das ist das, was man in Romanen immer noch aushandelt. Wie leben die Leute eigentlich? Wie kommt er, wie kommt jeder damit klar, was passiert zwischen ihnen? Wer stellt sich was vor? Wer träumt wovon? Und das aus der Distanz als Leser oder Leserin sehen zu können, ist natürlich super. Weil das einen auch immer auf einen selber wieder zurückwirft und dann auch klar macht, wie frei man eigentlich auch ist. Weil ich glaube, darauf kommt es am Ende an, dass man freier ist, als man denkt. Man muss sich nicht sagen lassen, du musst jetzt mal aufhören, damit in der Kneipe zu arbeiten. Wenn man das beschließt, okay, aber es gibt keine Regel dafür. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man auch die eigene Freiheit weiter auslotet.
Vielleicht noch mal kurz von dem Individuum auf die Gesellschaft einmal hochgehen, weil Sie auch gesagt haben, Kunst ist eigentlich nicht politisch, was ja jetzt gerade...
Nein, Kunst ist nicht Politik. Politik ist Politik und Kunst ist Kunst. Ich will ja auch nicht, dass im Bundestag gesungen wird.
Jetzt wurde letztens beispielsweise im Berliner Ensemble vorgeführt, eine Recherche von Korrektiv e.V., wo es darum ging, eine Potsdamer Konferenz, wo verschiedene Rechtsextreme darüber gesprochen haben, dass sie Migranten reimmigrieren wollen. Ist das eine Vermischung von Kunst und Politik, die es dann aber mitunter braucht?
Naja, ich finde, das ist schon gut, dass die da dargestellt haben, wie sie da gearbeitet haben, was sie rausgefunden haben. Das war einfach eine sehr politische Veranstaltung.
Waren Sie da, oder?
Nein, ich hatte aber die Veranstaltung davor war meine. Das war eine Lesung aus Franz Kafka, Amerika. Deshalb konnte ich da auch nicht mehr teilnehmen, weil ich war dann schon zu müde. Ich habe mir das dann auch nochmal hinterher angeguckt und ich glaube, das ist gut, dass man solche Veranstaltungen macht und es ist wichtig. Ich persönlich hätte aber diesen Teil, wo man szenisch aufführt, was die da gesagt haben, also szenisch aufführt, was ja der künstlerische Teil dann ist, hätte ich nicht gebraucht. Also das nochmal wie so ein Theatertext nachzusprechen, was die da gesagt haben, das ist nicht so mein Ding. Das hätte ich, also genau diesen Teil hätte ich dann nicht gebraucht. Ich finde, das bin ich eher für eine Trennung. Aber das ist auch Geschmackssache. Manche Leute sagen, naja, es ist gerade gut, weil man dadurch irgendwas entlarvt, aber ich sehe das nicht so richtig. Aber da streiten sich die Geister. Und das finde ich auch in Ordnung.
Waren Sie dieser Tage schon auf Demonstrationen gegen rechts unterwegs?
Nein. Nein, bin ich stolz drauf, aber ich hatte die Zeit nicht und das ist leider so.
Haben Sie denn das Gefühl, dass es sozusagen auch mit Aufgabe der Kunst ist jetzt da aktuell?
Ja, ich habe zum Beispiel an einer Veranstaltung teilgenommen gegen Antisemitismus.
Auch im Berliner Ensemble,
ja, genau, ich, ja. Ganz richtig. Also im Winter, im Dezember war das, kurz vor Weihnachten
Dezember,
oder so.
Ja.
Das war mir wichtig und das hat mir gefallen. Da habe ich auch ein Lied gesungen, ja klar. Aber das ging auch eben sehr allgemeines Ding, was eben auch, wie gesagt, sehr große existenzielle Bedeutung hat. Und deshalb finde ich da auch diesen Zusammenhang ganz gut. Ich glaube doch, dass das mit diesen Demonstrationen sehr gut ist. Weil dieses Ding mit der schweigenden Mehrheit, was diese Rechtsextremen immer glauben, dass sie eigentlich verkörpern würden. Und das mal ganz kurz zu zeigen, dass das nicht so ist. Und mal ganz kurz zu zeigen, dass wir anderen, die nicht so denken, sehr viel mehr sind und viele sind. Also das ging ja jetzt eigentlich die ganze Corona-Zeit, auch mit den ganzen Corona-Schwurblern und so, ging aber ja irgendwann einfach nur noch auf den Sack. Dass man das Gefühl hat, es gibt jetzt nur noch so eine Leute, aber das stimmt ja gar nicht. Und das fand ich eigentlich sehr gut und befreiend, dass so eine große Zahl Leute einfach mal gezeigt haben, die nee, wir sind mehr und wir werden das auch nicht zulassen, dass ihr mit dem Scheiß durchkommt. Das fand ich schon gut, ja.
Ich glaube, Element of Crime, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat auch nicht oft auf Demonstrationen gespielt, aber auch schon mal in den 90er Jahren, als die ganzen
Naja, wir haben auch bei Programme dem Klimaneutral bis 2030 haben wir auch gespielt. Das kann man schon mal machen. Aber letztendlich ist natürlich die Verbindung immer auch problematisch, weil Kunst ist immer auch Geschmackssache, gerade auch Musik. Ja, kann man gut finden oder schlecht, oder schön oder hässlich. Politik sollte keine Geschmackssache sein, sondern es ist Sache der Vernunft, des Abwägens und so weiter. Deshalb ist die Verbindung von Kunst und Politik immer auch ein bisschen antiaufklärerisch. Also die Leute werden, es geht zu viel ins Gefühl. Das finde ich gar nicht so gut, weil Gefühle in der Politik natürlich genau das Einfallstor für Populismus sind, in jede Richtung. Und darum ist die Arbeit mit Kunst dabei sehr problematisch. Ich bin kein großer Freund des Agitprop.
Wobei, wenn man sagt, dass Emotionen ganz oft das Einfallstor für Populisten sind, dann ist genau die Frage, kann man das nicht auch mit...
Nein, die Idee von Populismus ist ja genau die Verbindung von Politik und Gefühl.
Und dann wäre doch genau die Frage, ob Kunst nicht eigentlich sogar fast ein Rezept ist, das Gefühlsding ist,
Weil Politik keine Geschmackssache ist. Und weil wir da eigentlich gegen Populismus, einen anderen Populismus zu setzen, ist auf jeden Fall keine Lösung. Das würde ich mal ganz klar sagen.
Wir sind jetzt wieder an der Schönhauser Allee. Ja. Es ist jetzt kurz nach 11. Herr Lehmann würde jetzt einen Schweinebraten bestellen. Ich weiß nicht, was haben Sie noch heute vor?
Na, ich bin nicht Herr Lehmann. Also ich habe noch nie in meinem Leben in der Kneipe gearbeitet. Ja?
Hätten Sie es gerne mal gemacht?
Als Putzer habe ich mal 14 Tage in der Kneipe gearbeitet, weil ein Freund von mir den Job hatte. Und ich habe ihn abgelöst, weil er da in Urlaub fahren wollte. Im Café Swing damals, weiß ich noch. Aber hinterm Tresen habe ich nie gearbeitet.
Aber hätten Sie es gerne mal... Also
nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Gerade weil ich ja selber damals auch gern viel Alkohol getrunken habe und diese Verbindung aus Arbeit und Alkohol wäre, glaube ich, für mich problematisch geworden. Ja.
Ich glaube, Ihr Kollege Hausmann, mit dem Sie jetzt auch den Podcast bei Radio 1 machen, der hat komplett dem Alkohol...
Hat er gesagt, oder?
Hat er gesagt.
Ja, klar.
Aber bei Ihnen ist Dry January, war das ein Ding?
Nein, nicht so sehr, weil ich ich trinke relativ wenig nur noch. Ich habe nie im engeren Sinne so ein Alkoholproblem gehabt. Aber ich habe einfach früher, weil auch immer dauernd Party, war einfach immer auf Dauer dann auch zu viel getrunken. Und dann ist dann auch mal gut. Ich glaube, wenn man mit 20 ist und auf die Bühne geht oder mit 25 auf die Bühne geht und hat einen Sitzen und haut da so ein Rock'n'Roll-Gig raus, das ist irgendwie toll. Aber mit 50 oder 60 mag man das nicht so gern, so sehen, dass jemand zum Beispiel betrunken auf der Bühne ist oder so.
Dann vielleicht eine letzte Frage und dann entlasse ich Sie hier auch sozusagen. Ist es denn dann aber auch ein anderes Gefühl, jetzt auf der Bühne zu stehen, wenn Sie sagen, früher ist man dann da vielleicht im Rausch auch mal hoch und ist das ein ganz anderes Erleben, wie Sie jetzt nochmal quasi auch, weiß ich nicht, Ihre Auftritte
machen? Komischerweise nicht. Ich glaube, es hat früher auch viel mit Angst zu tun gehabt, aber auch mit Langeweile auf Tournee, weil man, ne, aber für die Gigs ist es besser, weil ich mehr Kraft habe, weil man fitter ist, ne, man hat nicht und ich könnte das auch gar nicht mehr, weil wenn man jetzt heute so Party nach dem Gig allein machen würde wie früher, war ja vor allem nach dem Gig, hätte man am nächsten Morgen ja einen sitzen, also noch einen Kater oder so. Und wenn man 25 ist, steckt man den ruckzuck mal weg. Aber mit über 60 bleibt einem sowas, ja, hängt einem sowas ja 3 Tage nach. Und das schafft man gar nicht mehr. So ein Konzert, dann, ich bin Sänger und spiele Trompete und so, das schafft man dann nicht mehr. Ja, dafür bin ich, da bin ich raus.
In diesem Sinne.
In diesem kleinen Drogengespräch.
In dieser kleinen
Drogenberatung beenden wir dieses Gespräch sehr stark.
Ja, schön, dass Sie da waren. Es hat mich gefreut. Das war eine Runde Berlin. Und dann sagen wir jetzt einfach mal tschüss.
Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank.
Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu-Chaka und 3 seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.